So ihr Lieben, nach ein paar Wochen, wo ich jetzt wieder hier bin, und es ist ja viel passiert, gibt mir Gott ein neues Wort und ich möchte einfach weitermachen, wie beim letzten Mal. Wir haben gehört in den letzten Wochen und Monaten viel über den Abfall und ich möchte nochmal sagen, dass ich eine ungewöhnlich hohe Resonanz, ein Echo bekommen habe, ein sehr positives Echo und es gibt eigentlich Anlass zur Freude, dass Gemeindeleiter reagieren, positiv reagieren und erschüttert sind auch über die letzten Botschaften, wie weit die ökumenische Entwicklung ist. Nun, es hat ja mit dem Abfall zu tun und wer einen Garten hat und hat Früchte an seinen Bäumen, er weiß, wenn frühzeitig Obst abfällt oder was faul ist. Und Gott hat mir ein Wort gegeben für heute, das sehr tiefgehend ist, das nicht unbedingt prophetisch ist, aber in der Prophetie drin ist, die Gott gegeben hat. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es ist über das Gewissen. Das Thema heute, brauchen wir ein Gewissen? Und wisst ihr, wie ich dazu kam? Ich habe einen Bruder besucht und habe mit ihm über bestimmte Themen gesprochen und ich bin dann heim und bin in die Homepage ins Internet und wollte über einen anderen Bruder, bei dem ich öfters gedient habe in der Vergangenheit, wollte ich etwas wissen und ich sehe, wie er eine Predigt niederschrieb und die Predigt war, ein Teil davon war bekanntermaßen so, dass Christen, dass er gesagt hat, Christen sorgen sich immer um ihr Gewissen. Lasst doch euer Gewissen gehen, weil der Teufel sticht euch dann. Und vertraut einfach den Heiligen Geist. Und ich war darüber, ich habe es dann 3-4 Mal durchgelesen und dachte, was will er damit sagen? Und mir kam dann eine Bibelstelle im Hebräer 10, 22. Da hat es zu tun, los zu sein mit dem Bösen, vom bösen Gewissen. Aber nun, das Gewissen ist nicht bös. Und wir wollen heute wirklich, der Heilige Geist will uns tief hineinführen. Und ich weiß, dass diese Botschaft überall rumgehen wird, weil Gott will etwas erreichen, weil gerade der Abfall beginnt auch da in dem Kontakt, mit dem wir mit dem Herrn stehen. Je weniger wir in Kontakt mit ihm sind, umso problematischer wird es mit unserem Gewissen. Es ist nicht mehr sensibel. Aber nun möchten wir sehen, was sagt die Schrift über das Gewissen. Woher kommt das Gewissen? Nun, das Gewissen heißt das bewusste Wissen von Gut und Böse. Im Griechischen heißt das Wort Synaidesis, Synoida. Und das heißt Mitwissen. Wie kam das Gewissen in die Welt? Am Anfang hatten Adam und Eva gar kein Gewissen. Sie wussten nichts vom Bösen. Es war wirklich so. Sie waren eigentlich, so wie es über den Herrn Jesus heißt, ohne, bis zur Verführung, ohne Sünde. Sie kannten die Sünde nicht, bis der Verführer kam, die Schlange, und sie dazu anhielt, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und danach, wisst ihr, war auch die erste Lüge von Adam. Es kam die Sünde hinein und dann sagte der Herr, das steht im 1. Mose 3, 22, da heißt es, von nun an ist der Mensch geworden wie einer von uns, wissend Gut und Böse. Also da kam das Gewissen hinein. Und von da an ist das Gewissen unser ständiger Begleiter. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe alle Schriftstellen gelesen. Ich habe wirklich tagelang in der Bibel geforscht, weil mir geht es ja darum, dass diese Botschaften überall gehört werden. Und es ist schon so, wir haben eine große Verantwortung als Prediger vor Gott, was wir predigen. Wir dürfen uns nicht versündigen, nicht verfehlen im Wort. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir das Wort hernehmen und uns daran prüfen. Einmal, wir leben ja heute in der Elektronik, in der Welt der Elektronik. Und vielleicht wisst ihr, was ein Sensor ist. Das ist ein hochempfindliches Gerät. Und ich möchte einfach so sagen, für mich ist das Gewissen wie ein Sensor Gottes, den er uns seit dem Sündenfall eingepflanzt hat. Und wenn wir jetzt wiedergeboren sind, gebraucht der Geist Gottes diesen Sensor, um uns zu überführen. Ich möchte also nicht auch diesen Prediger nicht verurteilen, sondern vielleicht ist bei manchen dieses Denken drin, ja, im Hebräerbrief steht drin, befreit vom bösen Gewissen. Aber wir kommen dann hin, dass der Satz so nicht stimmt. Das Gewissen werden wir haben, solange wir leben. Aber es ist wichtig, dass wir ein gutes Gewissen haben. Also für mich ist das Gewissen ein Sensor zur Unterscheidung von Gut und Böse. Oder wenn wir mit dem Auto fahren, auch jetzt, dann ist das Gewissen wie ein göttlicher Lebensnavigator mit eingebauter Warnanlage, der uns dann genau sagt, oder man kann auch sagen, noch besser, wie eine Straßenampel, die drei Leuchtzeichen hat. Einmal rot, rot heißt Halt, Stopp, nicht weitermachen. Dann orange, Vorsicht. Und grün, weiterfahren. Und also das Gewissen ist unerlässlich für uns und am meisten steht darüber im Neuen Testament, also mit dem Wort Gewissen. Wiewohl im Alten sehr viel, was es belangt, was es auswirkt, drin steht auch bei König David. Aber jetzt möchte ich doch zuerst etwas sehr, wir wollen wirklich in die Tiefe gehen, damit Gottes Geist wirken kann. Nun die Frage, brauchen wir ein Gewissen? Und jetzt hört mal dazu, was einige Zitate, die ich gesammelt habe, bekannter Männer und Frauen Gottes zu diesem Thema. Ne, nicht Frauen Gottes. Also vielleicht ist eine dabei, aber die anderen sind weniger Männer und Frauen Gottes, sondern eher des Abfalls. Und hier möchte ich zitieren ein Zitat von Friedrich Nietzsche, der große Gottesleugner und Antichrist. Er war eine Verkörperung vom Antichrist. Und seine Lehre hat ja alle kommunistischen Länder, China, Russland, Kommunisten alle angesteckt. Es gibt keinen Gott. Nun, und dieser hat ein Wort geprägt und er sagt, das Gewissen, hört, was er sagt in seinen Augen, ist eben der Gottlose. Das Gewissen ist die tiefste Erkrankung des Menschen, deshalb weg mit dem Wahn von Schuld und Gewissen. Könnt ihr euch das vorstellen, diese Aussage? Das ist der Gottlose, sagt, es gibt keinen Gott. Weg, alles weg mit dem, was dir ein Gewissen macht. Alles ist dir erlaubt. Jetzt möchte ich den nächsten zitieren, der ist auch uns vielen aus der Vergangenheit bekannt, Adolf Hitler. Er sagt, das Gewissen ist eine jüdische Erfindung, eine Verstümmelung des menschlichen Wesens. Jetzt kommt er. In ihm ist ja das Heil, darum sagte man Heil Hitler. Er maßte sich das Heil an, auch als Antichrist, als gegen Christus. Ja, das Heil ist ja in Christus. Und nun war er eine Art gegen Christus. Und er sagte, dann ich befreie den Menschen von der schmutzigen und erniedrigenden Selbstpeinigung einer Gewissen und Moral genannten Chimäre. Eine Chimäre ist ein Ungeheuer. An die Stelle des Dogmas von dem stellvertretenden Leiden und Sterben des göttlichen Erlösers tritt das stellvertretende Leben und Handeln des neuen Führergesetzgebers, der die Masse der Gläubigen von der Last der freien Entscheidung entbindet. So das Zitat von Adolf Hitler. Wollen wir noch einige anderen hören? Da haben wir noch einen aus jener Zeit, der aus dem Osten kam, Josef Stalin. Er sagt Folgendes. Marx hat den Slogan geprägt, Religion ist Opium für das Volk. Damit hat er den Menschen das Gewissen herausgeschnitten. Und ein Mensch ohne Gewissen kennt keine Verantwortung vor Gott. Ich, euer Führer Stalin, kenne die Religion gut. War ich doch, wie ihr wisst, einst im Priesterseminar in Georgien. Er ist ja ein Georgier. Aber ich habe mir von Marx und Lenin das Gewissen herausschneiden lassen. Jetzt wollen wir noch einige hören, die uns hier auch, die einen weniger oder mehr, aber der ist schon ganz bekannt, Johann Wolfgang von Goethe. Er sagt folgendes Zitat, das sind alles Zitate. Man kann sein Gewissen betrügen, aber man kann es nicht täuschen. Wie wahr? Es haben viele Leute gesagt, die ohne Gott gestorben sind. Sie hatten das, weil das Gewissen ist unbestechlich. Es ist ein unbestechlicher Richter. Benjamin Franklin, ein amerikanischer Poet, Erfinder, er hat so viele Dinge gemacht, er ist sehr bekannt. Er sagt das: Ein gutes Gewissen ist ein ständiges Weihnachten. Halleluja. Wie recht hat er. Damit meint er den Frieden. Leo Tolstoi, von dem auch, wir haben alle davon in der Schule gelernt, den russischen Dichter, war übrigens gottesfürchtig. Er sagt folgendes Zitat: Das Gewissen ist unser bester und zuverlässigster Wegweiser. Wenn es mit dem Herrn ist, Amen. Weil das Gewissen ist nicht von einem anderen Geist eingegeben, es ist von Gott eingegeben. Und dann kommt die Christina, die erste von Schweden, meine Königin in Schweden. Und sie sagt folgendes Zitat: Das Gewissen ist der einzige Spiegel, der weder belügt noch schmeichelt. Soweit diese Zitate. Und ich muss einfach sagen, jetzt gehen wir weiter, Sprüche 6,23. Und jetzt sehen wir mal die Verbindung an, gehen wir tief ins Wort hinein. Für mich ist das Buch der Sprüche ein ganz fantastisches Lehrbuch. Ich liebe es über alle Maßen, schon seit weiß nicht wie viele Jahren. Ich liebe es, weil ich habe immer gesagt, Herr, nachdem ich tot war, du hast mich lebendig gemacht, ich möchte geistlich transparent sein. Mein ganzes Leben soll vor dir, auch vor anderen Menschen, transparent sein. Ich möchte offen sein, ich möchte korrigierbar sein. Und das ist sehr, sehr wichtig und das hat etwas mit einem guten Gewissen zu tun. Und viele lassen das Licht nicht tief hinein. Sie lassen nur oberflächlich die Schichten, ja, wir sprechen von Schichtenbehandlung, aber das Licht will hier tiefer hinein, dass keine Finsternis mehr in uns drin ist. Also es gibt gerade in der Endzeit viele, viele Christen, wir sprechen vom Abfall, die würden nicht abfallen, würden sie wirklich Licht Gottes in ihr Gewissen hineinlassen und sie sind oberflächlich. Und am besten das Gewissen, nein, darüber will ich nicht nachdenken. Und so kommt es nie zur Reife. Und hier steht in Sprüche 6,23, jetzt hört mal, denn das Gebot ist eine Leuchte durch den Heiligen Geist. Und das Gesetz ist ein Licht, beides. Gebot und Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Das deutet die Zusammenarbeit vom Heiligen Geist und Gewissen. Das nächste, Sprüche 20,27. Da lesen wir, der Geist des Menschen, und jetzt kommt das, das steht ja auch im Römerbrief 8. Da, ihr wisst, da steht, der Geist Gottes zeugt unseren Geist. Ich predige immer wieder darüber. Und die Verbindung geht ja, der Geist kann nicht das Fleisch erfassen, aber den Geist. Also wir haben einen Menschengeist. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Sie durchforscht alle verborgenen Kammern des Innern. Und da ist das Gewissen ein Werkzeug vom Heiligen Geist. Das Gewissen teilt dir unabhängig mit, unparteiisch, egal, wenn du falsch gehst, wenn du sensibel bist, wenn du offen bist, du hast Unrecht gehandelt, du hast Recht gehandelt. Es gibt dir ein gutes Gewissen oder ein schlechtes Gewissen. Nun, wir leben in der Endzeit. Und das Thema behandelt auch die letzten Tage. Das Auftreten von Antichristen, von Leuten, die völlig gewissenlos sind. Und das ist das Merkmal, dass in der letzten Zeit viele aufstehen und auch innerhalb der Gemeinde die Verwirrung anrichten, die völlig gewissenlos sind. Ich denke daran, vor ein, zwei Wochen war ein Gottesdienst in einer Stadt bei Frankfurt von einem evangelischen Pfarrer. Und dieser Pfarrer hat einen erotischen Gottesdienst abgehalten mit Billigung des Kirchenrats. Und das ging in die ganze Presse rum. Und ich muss es einfach jetzt um der Wahrheit willen hier so sagen, wie es angekündigt hat. Ich werde einen erotischen Gottesdienst abhalten über Poppen und Ficken. In der Gemeinde. Es waren 200 Menschen da. Man hat Rosenblätter runterfallen lassen, viele Ältere, Damen und Herren. Man hat Reigen getanzt und dann ging es ins doch an Gewissen, dass er diesen Begriff nicht mehr nehmen wollte. Aber er sprach von den Prinzipien der Lust. Und da er schwul war und er hat einen schwulen Lebensgefährten, dann sagt er, mein Anus, mein After, mein Hintern ist ein Instrument der Lust, mein Penis ist ein Instrument der Lust. Ihr habt das von Gott empfangen. Und noch mehr. Waren so viele Zeitungen da, das war natürlich etwas, war das gefundene Fressen. Nun, später erschien ein Artikel darüber, auch in der christlich geprägten Zeitschrift Idea, ohne Kommentar. Und ich habe mir gedacht, wie weit ist unser Gewissen abgestumpft, wie weit, dass es an uns vorbeigeht. Und ihr Lieben, das ist ein Zeichen der letzten Tage, in denen wir leben. Wenn das Gewissen von Kindern Gottes so abgestumpft ist, dass es keinen Aufschrei mehr gibt in den Kirchen, und ich weiß nicht, wie viele Jahre predige ich, geht aus ihnen, und sie haben noch Ausreden, drinnen zu bleiben. Das ist keine Kirche Gottes mehr, weil diese Menschen sind völlig gewissenlos, sie haben nämlich keins. Sie sind abgestumpft und abgefallen von Gott, sonst würden sie das nicht tun. Und als man die Kirchenleitung befragte, das war völlig in Ordnung. Es war völlig normal im Rahmen des Üblichen. Nun soweit. In Römer 9,1 sagt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt. Im Heiligen Geist. Zusammenhang. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Also Gottes Geist bezeugt unserem Geist und der unserem Gewissen. Das Gewissen ist von Gott eingegeben. Noch einmal. Das ist eine Instanz, dass wir unseren Weg gerade gehen können. Auch dem, der noch nicht wiedergeboren ist. Dass er erkennt und ich weiß, wenn ich im Gespräch mit meinen Söhnen war, wie sie noch nicht, die sagten dann, Baba, da und da hatte ich ein schlechtes Gewissen, als ich das gemacht habe. Aber wenn wir dieses Gewissen nicht mehr spüren und sagen, wie heute in den Kirchen und alle, und jetzt die christlichen Parteien, auch die CDU, CSU, jetzt auch in Bayern, Gleichstellung, Homosexualität oder Obama, ihr wisst, dass Gott vor Jahren zu mir gesagt hat, er ist ein Typus Antichrist. Er will alle Stimmen der Homosexuellen. Und so geht es nicht nur bei Obama, das ist auch hier bei uns, es ist in der Schweiz, es ist überall. Es nimmt überhand, das heißt, Menschen stehen auf und wusstet ihr, dass gewissenlose Menschen, wisst ihr, welches Wort dafür gebraucht wird? Psychopath. Ein Psychopath ist ein völlig gewissenloser Mensch. Und ich werde dann das Thema behandeln, ganz genau. Also noch einmal das Wirken vom Heiligen Geist. Gottes Geist bezeugt unserem Geist, unserem Gewissen. Jeschua sagt über die Wirksamkeit des Geistes der Wahrheit, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen, weil sie nicht an mich glauben. Also auch die Gottlosen haben das Zeugnis, eigentlich handle ich gottlos. In allen ist es ja drin, aber sie machen es mit ihren Entscheidungen gegen Gott tot. Sie bringen es zum Schweigen, weil es ist unbequem. Würde ich alle Zitate zitieren, die ich gefunden habe, das sind um die 100. Da sprechen sie davon in einem Zitat. Die Sünde macht keinen Spaß, weil das Gewissen uns daran erinnert, dass du etwas tust, was nicht in Ordnung ist. Darum schalten wir das Gewissen aus. Das machen auch Christen immer wieder. Sie machen heimlich Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und wenn wir vom Abfall sprechen, Gott liebt sein Volk. Und er sagt, hör zu, lass dich reinigen. Schau, wie ist dein Gewissen, wie steht es? Darf ich in die tieferen Schichten deines Lebens eindringen? Darum geht es. Ich habe es meiner Frau erzählt, was dann kommt. Sie war erschüttert. Und ihr ging es nach. Und er sagt, ja, du musst es predigen. Und ich muss immer solche Botschaften bringen, aber ich bringe sie gern. Ich spüre die Gegenwart Gottes ganz heilig. Ich spüre die Heiligkeit Gottes da. Ich könnte weinen jetzt.
Gott liebt sein Volk, aber es lebt in der Sünde. Sie haben ein oberflächliches Gewissen. Gott kann nicht mehr tief gehen. In dem Moment, wo es tief geht, wo viele an den Computer gehen, schauen sich Pornobilder an oder die und die Seiten, löschen sie ihr Gewissen aus. Das hier mahnt, tu es nicht, wandle im Licht. Nun, der Geist der Wahrheit, wenn er darf, überführt uns durch das Gewissen. In Johannes 8,9 sehen wir das mit der Ehebrecherin. Ihr wisst, was war mit der Ehebrecherin? Die Juden, Pharisäer, Schriftgelehrten hatten eine Ehebrecherin beim Ehebruch. Erdappt führten sie hin und wollten Jesus damit fangen. Ja, was ist jetzt nun erlaubt, was dürfen wir? Und jetzt sagt der Herr Folgendes. Als sie aber das hörten, gingen sie hin. Als der Herr ihnen Antwort gab, als sie es hörten, gingen sie hin. Und hier steht das. Von ihrem Gewissen überführt. Was hat der Herr gesagt? Wer von euch? Ohne Sünde ist. Der werfe den ersten Stein. Und daraufhin, als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, das Gewissen überführt. Wenn jetzt nun Pastoren oder irgendwelche Prediger predigen, wir sollen nicht mehr auf unser Gewissen hören. Es hat ja auch mit dem Gesetzlichen zu tun. Wisst ihr, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist? Und die Bibel sagt klipp und klar, esst, was euch vorgesetzt ist und macht euch keine Gedanken, ob das jetzt, wenn ihr es vom Metzger habt oder was, Schweinefleisch ist. Unrein. Also da ging es um die gewissen Handlungen von dem, dass auch unmündige Christen von anderen, die in der Gesetzlichkeit drin sind, dass man ihnen den Glauben abtötet. Mit diesen Dingen spiegelt, widerspiegelt und sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Ja? Aber hier geht es um ganz andere Dinge, um grundlegende Sachen. Das gehört auch dazu, aber das Wichtigste ist unsere Beziehung zu Gott, dass Gottes Geist uns überführen kann, unser Gewissen überführen kann. Und sie gingen hinaus, von ihren Gewissen überführt, einer nach dem anderen, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten, und Jesus wurde allein gelassen und die Frau. Also, fassen wir zusammen. Das Gewissen hat durch den Geist eine unbestechliche und zeugenhafte Überführfunktion, welche auf die Seele einwirkt. Wir sagen auch der Spiegel der Seele. Die Auswirkungen, natürlich Schuldgefühl, Ruhelosigkeit, Unfrieden, das Zeugnis, Fehler begangen zu haben. Und wir haben da jemanden im Alten Bund, etliche, aber ich nehme mal dieses Zeugnis, weil ich möchte, dass das alles auf diese CD drauf geht, eine Audio, weil sonst die älteren Geschwister, die haben kein MP3 und ich nehme das. 2. Samuel 24,10, das Zeugnis von einem Mann Gottes, von David. Als David mit Gott wandelte, ihr wisst, was ihm alles angetan ist, aber wie er in dieser ersten Liebe war, trotz Verfolgung durch seine Kinder, er war sensibel, sein Gewissen war sensibel. Und da heißt es schon in einer anderen Bibelstelle, als er in die Höhle ging und Saul fand, der ihn ja verfolgte, nahm er sein Schwert und schnitt ein Stück von seinem Mantel ab und da schlug ihn sein Gewissen. Weil er sagte sich, ich darf nicht den Gesalbten Gottes antasten. Obwohl Saul in der Sünde war, war er ein Gesalbter Gottes. Hört man gut zu. Sehr interessant. Er war also da sensibel auf sein Gewissen. Hier in 2. Samuel 24,10, da heißt es, aber nachdem David das Volk hatte zählen lassen, der Denne von Arauna, von, ihr wisst das, schlug ihm das Gewissen. Er hatte ein Gewissen. Und es ist gut, wenn bei uns das Gewissen schlägt, ihr Lieben. Solange es schlägt, ist ein Zeichen, da ist noch Möglichkeit zur Umkehr. Wenn wir das Gewissen nicht mehr schlagen hören, ist es schon zu spät. Und wir werden dann darauf kommen. Auch mit König David. Und David sprach zum Herrn. Also er schlug das Gewissen und David reagierte. Also wenn das Gewissen schlägt, heißt es für uns, reagiere. Reagiere, bring die Sache in Ordnung, schieb es nicht auf eine lange Bank. Und David sprach zum Herrn, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe. Nun aber Herr, nimm doch die Missetat deines Knechtes hinweg, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und ihr wisst, dass der Prophet zu ihm kam und dass er drei Sachen ihm vorgelegt hat, wie er ihn bestrafen soll. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir unser Gewissen durch Sünde und Widerspenstigkeit beflecken und zum Schweigen bringen können, sodass wir dann unempfindlich werden für Korrektur und verstockt für das Wirken vom Heiligen Geist. Wenn wir in seinem Licht wandeln, sehen wir das Licht. Und alles wird durchs Licht offenbar und aufgedeckt. Steter Wandel im Licht der Wahrheit sensibilisiert unser Gewissen und es zeigt die kleinsten Abweichungen an. So erlebt es David. Nun geht es weiter mit David. Blieb es immer so? Nein. Und jetzt kommen wir zu dem Sündenfall David mit Bathseba und dem Mord an Uriah, der sein Freund war. Wo war sein Gewissen? Wo war da sein Gewissen? Und ich möchte jetzt nicht mit dem Finger, es ist ja für uns als Vorbild geschrieben, nicht zu sündigen. Versteht ihr? Wir alle sind, die wir noch leben, haben noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Möchte ich in den Vordergrund stellen. Schließe ich mich mit völlig ein. Nicht, dass ich schon alles ergriffen habe, haben wir darüber gepredigt. Aber ich bin von Jesus ergriffen. Also es kann eine Zeit kommen, dass es uns so geht wie David. Und wir machen unser Gewissen tot. Also durch seinen Müßiggang der Fleischeslust und seinen Begierden Raum gab, unterdrückte er bewusst sein Gewissen. Er wusste genau, was er tat. Die ungekreuzigte Lust empfing die Sünde den Tod. Jakobus 1,14. Er beging Ehebruch und wurde zum Mörder an Uriah, des Mannes Bathseba. Und auch, dass er dann natürlich in sie einginge. Also alles zusammen. Sein Herz war durch die Sünde, durch die Lust, durch die Begierde, die Einlass bekommen hatte, war verstockt und er konnte nicht mal mehr die Stimme vom Gewissen hören. Er hat sie ausgeschaltet. Und er sagte dann, als der Diener kam und berichtete das, was mit Uriah geschehen war, denkt an den Spruch vorher, er sagte, Herr, ich habe schwer gesündigt. Und wie sagt er jetzt, David? Welchen Ausspruch tat er? Wisst ihr, was er sagte? Ohne ein Reueempfinden. Wenn dein Gewissen tot ist, empfindest du keine Reue mehr. Diese Sache mit Uriah war in seinen Augen nicht so schlimm, denn das Schwert frisst bald so und frisst bald so. Es war ihm gleichgültig. Nun, ich habe in der Bibel geforscht und ich bin dankbar, dass ich das alles hier aufgeschrieben habe. Und es wird vielen Leuten helfen, das weiß ich. Wer sein Gewissen unterdrückt, jetzt hört gut zu, was da die Bibel sagt, hat einen Geist der Falschheit. Einen falschen Geist, der ist nicht aufrichtig. Erst als der Prophet Nathan seine Sünde aufdeckte, war er daraufhin fähig, Buße zu tun. Er konnte nicht mal Buße tun, wenn Gott ihm nicht geholfen hätte. Er wäre da drin geblieben, weil er verstockt war. Aber da war die Erwählung Gottes über sein Leben. Und darum schenkt ihm Gott Gnade und er schickte Nathan. Es war ein reiner Gnadenakt. Psalm 32, 2-5 sagt, da heißt es, das weiß ich nicht, ob diese Stelle stimmt, ich meine, das war in Psalm 51. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Vielleicht schaust du mal nach in deiner Bibel. Wollen keinen Fehler machen. Doch, ja, dann ist richtig. Psalm 32, 2-5. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, den der Herr keine Schuld anrechnet, und jetzt kommt das, in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, die Sünde, da verfielen meine Gebeine, also die Reaktion davon, es gibt eine Reaktion davon, du wirst krank, du fühlst dich elend. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird, da bekannte ich dir meine Sünde, und verbarg meine Schuld nicht, und ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Also es ist wirklich so, wir müssen das in Ordnung bringen und bekennen, damit wir Frieden bekommen. Unterdrücke niemals dein Gewissen. Und Kinder Gottes tun das sehr oft. Vor allen Dingen dann, wenn sie jemand leichtfertige Zusagen und Versprechungen abgeben, die sie da nicht halten. Es steht nämlich in der Bibel, es sei euer Ja ein Ja euer Nein, 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 damit ihr nicht unter Gericht fallt. Und da wird viel versprochen. Und dann, ich weiß nichts mehr davon. Es hat mit dem Gewissen zu tun. Es hat jetzt nicht mit Anklage zu tun, sondern mit dem Gewissen. Und wir brauchen jemand, der unserem Gewissen auf die Sprünge hilft, dass es wieder frei wird. Und das ist das Wort Gottes. Da heißt es in 3. Mose 5, 4 bis 6 diesbezüglich, oder wenn jemand leichtfertig mit seinen Lippen schwört, Gutes oder Böses tun zu wollen, also leichtfertig, leichtfertig. Du musst überlegen, wir müssen überlegen, was wir zusagen. Nicht leichtfertig sein und nicht halten. Irgendetwas von dem, was ein Mensch so leichtfertig schwören mag, und es war ihm verborgen, er kennt es aber nun, und er hat sich in einer dieser Sachen schuldig gemacht. Wenn er nun durch etwas derartiges Schuld auf sich gebracht hat, so bekenne er, woran er sich versündigt hat, und bringe den Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde dar, die er begangen hat. Im Neuen Bund heißt das, bring es in Ordnung. Und ich denke eben an diesen Pastor, und ich möchte dem Mann nichts Böses nachreden, aber er hat es wirklich geschrieben, da gibt es Christen, die auf ihr Gewissen hören. Und lassen sich von der Schlange beißen, weil sie vom Baum des Lebens gegessen haben, statt dass sie auf den Heiligen Geist hören. Die Wahrheit ist, du kannst gar nicht auf den Heiligen Geist hören, wenn dein Gewissen verstockt ist. Weil Gott benutzt das Gewissen, um dich zu überführen. Und wenn das so ist, das haben wir jetzt an König David gesehen, dann ist Schluss. Es sei denn, es kommt jemand und sagt dir, du hast dich darin versündigt. Gott muss dir helfen, durch irgendeinen Bruder oder eine Schwester. Das ist nicht so einfach. Und darum, wenn man jetzt diese Bibelstelle nimmt, Hebräer 10, 22, steht übrigens in der Luther, in der Elberfelder und auch in der Schlachter so. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Und die Übersetzung stimmt nicht ganz, weil man, einer, der es nicht kennt, würde meinen, das Gewissen ist bös. Ist es aber nicht. Denn das Gewissen ist uns von Gott eingegeben. In der evangelistischen Übersetzung von Hebräer 10, 22 heißt es so, deshalb wollen wir mit aufrichtigen Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Denn unsere Herzen wurden, Gott sei Dank, ja mit dem Blut von Christus besprengt. So ist unser Gewissen von Schuld befreit, gereinigt und unser Leib mit Reinigungswasser gewaschen. So steht es ebenso in der neuen Genfer Bibelübersetzung. Nun machen wir einen Sprung weiter, der Abfall in den letzten Tagen. Hier heißt es, da gibt es ganze Kapitel, die das Thema behandeln. Da sieht man, wir werden dann gleich das lesen, auch in einer anderen Bibelstelle. Da steht zum Beispiel über Römer 1, ihr wisst das alles, über die Schwulen, über die Lesben, über den Abfall, eben der kommt. Und da heißt es in Römer 1, bis 32, im Vers 31, sie sind unbelehrbar und gewissenlos. Gewissenlose Menschen sind nicht mehr belehrbar. Und jetzt möchte ich euch etwas vorlesen. Da gibt es Wissenschaftler in Amerika, in Kanada, in Europa, die haben sich dieser Sache angenommen. Und was die geschrieben haben, schon seit vielen Jahren, das ist derart erschütternd. Und ich sage nicht, dass sie wiedergeborene Christen sind, aber sie predigen das, ohne die Bibel zu kennen. Ich glaube, dass einige die Bibel nicht kennen, aber die sagen genau das, zum Beispiel, was in 2. Timotheus 3, 1 sagt. Was sind nun die Merkmale eines gewissenlosen Menschen? Sie sagen hier nicht gewissenlosen Menschen, aber Gewissenlosigkeit heißt für sie, einer, der wirklich gewissenlos ist, ist ein Psychopath. Nun, was ist das Kennzeichen? Jetzt passt gut auf. Ist sehr wichtig für uns. Diese Leute, die haben also wirklich Leute von ihnen, vor allen Dingen sehr viele im Zuchthaus. Viele von ihnen sind im Zuchthaus, sind Massenmörder. Und wenn du denn zum Beispiel jetzt den Norweger nimmst, der da über 70 Menschen umgebracht hat, der hat überhaupt keine Reue. Und sie haben jetzt, dadurch, dass sie diese Leute alle untersucht haben, geprüft haben, Psychotherapeuten, alles, Sie haben sie untersucht und die haben dann darüber alles festgehalten, haben eine Statistik aufgestellt. Und es ist sehr wichtig und ich danke Gott, dass ich das jetzt gefunden habe, weil da können wir uns prüfen. Also ein gewissenloser Mensch, ein Psychopath, woran erkennt man ihn? Erstens, ich nenne hier eine, ob das Nummer 1 ist oder 10, spielt keine Rolle. Ich nenne hier einige Punkte. Zu Unzuverlässigkeit. Häufiges Lügen. Hinterlistiges und manipulatives Verhalten. Fehlen von Reue und Scham. Sie haben ein antisoziales Verhalten. Sie haben ein schwaches Urteilsvermögen und sind unfähig, aus Fehlern zu lernen. Das heißt, sie sind unkorrigierbar. Sie sind unfähig zu lieben. Sie sind arm, sie sind gefühlsarm, arm an Emotionen im Allgemeinen. Sie haben Mangel an Einsicht, also sie sind uneinsichtig. Sie sind unempfänglich in persönlichen Beziehungen. Sie können nichts geben, sie können nichts Gutes mit Gutem vergelten. Das können sie nicht, aber sie nehmen von dir. Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Aufregung, ein übersteigertes Selbstwertgefühl, ein Bedürfnis nach vollkommener Macht und ein Bedürfnis, andere zu beherrschen. Und es ist interessant, dass hier ein Bericht, ich lese hier einen Bericht von 2005, von der Wesleyanischen College, von einem Wesleyanischen College in North Carolina, das beschreibt Psychopathen als moralisch entartete Individuen, welche die Monster in unserer Gesellschaft repräsentieren. Und sie haben festgestellt, dass sie gerade in den Großen und Mächtigen der Welt sind. Dass 4-6%, die unsere Welt regieren, die herrschende Klasse, ganz oben, die Illuminaten alle durchweg zu diesen Monstern gehören. Gefühllos, die Menschen dezimieren wollen, wie wir das heute wieder gehört haben. All diese Pläne, sie haben keinerlei Mitleid, sie haben keinerlei Gefühlsregung. Reue kennen sie nicht. Dann heißt es hier, sie sind unaufhaltsame, ich zitiere, sie sind unaufhaltsame und unbehandelbare Räuber, deren Gewalttätigkeit geplant, gezielt und emotionslos ist. Also völlig ohne Emotionen. Nun lassen Sie uns die Erfolgsbilanz der Menschen unter die Lupe nehmen, die unseren Planeten beherrschen. Sie haben Kriege für Profit und Einflussnahme verursacht, die zum Tode von Abermillionen Menschen geführt haben, wofür sie keine Reue führen. Weiter unten heißt es, in ihrer eigenen Schriften, Publikationen legen sie nahe, dass eine globale Diktatur zu errichten sei, mit vollständiger Kontrolle. Das deutet auf den Antichristen hin. Und ich möchte aber sagen, auf den Geist des Antichristen, der ja nicht in einer Person allein wirkt, sondern in Millionen dann am Ende. Diese Menschen, heißt es hier, sind Lehrbuchpsychopathen. Sie sind antimenschlich. Das kommt auf uns zu. Das kommt jetzt in den letzten Tagen auf uns zu. Und wir müssen wissen, dass deshalb unser Gewissen vor Gott rein und unbefleckt sein muss. Je näher wir zu Gott hinkommen, es kommt ja die Scheidung von heilig und unheilig. Wie lange predige ich schon darüber? Kadosch, trennt euch, sondert euch ab. Wir kommen nicht mehr drum herum. Es wird in der Welt immer ärger. Und es wird deshalb für uns eine Verfolgung, die schon da anfängt, weil im Geschäftsleben überall wird mit fiesen Mitteln dagegen gewirkt. Das wird auch für christliche Geschäftsleute immer schwerer werden, sich nach der Bibel zu orientieren, nach den Maßstäben, weil die Welt etwas anderes verkündigt. Und sie haben keinerlei, auch die Richter oben, die sagen, wir haben unser Gesetzbuch, die Bibel interessiert uns nicht, sondern die Gesetzgebung. Wenn Psychopathen eine Gesellschaft regieren, wird die Gesellschaft deren Wesenszüge aufweisen. Wenn die beherrschende Fraktion einer Gesellschaft böse ist, schreiben sie, dann dringt die Krankheit bis zu den niedrigen Ebenen durch. Amoralische Haltungen werden abgebildet, während moralische Einstellungen verlacht werden. Es werden Feinde geschaffen. Der zerstörende Prozess endet mit einem Holocaust, mit einem Völkermord, mit Verfolgung irgendeiner Art. Und die neue Weltordnung ist eine Bewegung der Psychopathen. Ganz klar. Also wir sehen hier, da leuchtet jetzt wirklich der Heilige Geist rein und die Leute offenbaren sich selber. Denn was im Herzen ist, kommt ans Licht. Epheser 5,13. Er bringt alle Dinge ans Licht. Die Gesellschaft, es wird also immer dunkler. Leute werden immer schwieriger empfänglich für das Wort Gottes. Und es ist wirklich ein Wunder, weil die Bibel sagt, und der Herr tat hinzu. Er hat nicht gesagt, jetzt hört auf, lasst eure Köpfe hängen, hört auf mit eurem Missionsbefehl, macht es nicht mehr und bereitet euch zur Entrückung zu. Nein, 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 nein. Er sagt, ich habe immer noch mir ein Volk übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben, wie damals zu Elia in Israel. Im November 1975, also das ist schon viele Jahre her, das ist mehr als 30 Jahre her, stellte der Kongressabgeordnete Lawrence MacDonald fest, dass das wichtigste Problem unserer heutigen Zeit der Trieb der Rockefeller und ihrer Verbündeten sei, eine Weltregierung zu schaffen, die sowohl Superkapitalismus als auch Kommunismus unter denselben Zelt vereint, wobei alles unter ihrer Kontrolle steht. Er warnte, dass dieser Trieb in seinem Ausmaß international sei und unglaublich übel in ihrer Absicht. Ich habe gelesen in einer Aussage, dass diese Leute sagen, es würde zu lang führen, das alles zu lesen, aber diese Wissenschaftler sagen, ein Psychopath, ein echter Psychopath, es ist völlig menschenunmöglich, ihn zur Umkehr zu bewegen. Er kann es nicht. Er ist nicht fähig, weil ihm das Gewissen fehlt. Und sie sagen, eigentlich sind sie Alien von einem anderen Stern. Es sind keine Menschen, sondern Antimenschen. Ein Wissenschaftler hat sie als Raubtiere bezeichnet, die mit einem Lächeln sadistische Morde begehen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Es tut ihnen überhaupt nicht leid. Und in den letzten Jahren erleben wir das auch jetzt wieder in diesem Kino in Amerika von diesem jungen Mann, der Leute erschossen hat. Wir hören das eigentlich immer wieder. Und es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Ihr Leute, das ist, der Mann ist nicht von alleine Psychopath geworden, sondern durch die Gesellschaft, durch Computerspiele, durch andere Dinge, Killerspiele, wo der Feind den Menschen eingibt. Und dann schreibt einer, der heißt Ross, ich weiß nicht, was Sie denken, aber diese Handlungen von diesen Leuten bereiten mir ernsthafte Sorgen, da meine Kinder und Enkelkinder vielmehr unter der Herrschaft dieser üblen Ungeheuer zu leiden haben werden als wir. Ihr Lieben, es ist erschütternd. Jetzt müssen wir sehen, was sagt die Bibel 2. Timotheus 3,1. Ich habe euch gerade das vorgelesen, die Kennzeichen eines Psychopathen. Und jetzt hört das. Hier steht, ich habe die Genfer Übersetzung genommen, seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit am Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen, und du das in diesem Zusammenhang verstehen, werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großdurisch, arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, Eltern nicht gehorchen, undankbar und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Ein Psychopath hat kein Mitgefühl. Das sind Psychopathen gemeint. Die Bibel beschreibt hier deutlich die Psychopathen in der Endzeit, die die Erde beherrschen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, voller Gewalt, voller Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie schrecken vor nichts zurück, Psychopathen, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während ihnen Gott völlig gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie verändern könnte, dass sie wirklich ihnen gehören, wollen sie nichts wissen. Dann heißt es, von solchen Menschen halte dich fern. Zu ihnen gehören auch die, die sich in fremde Häuser schleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann schlagen. Sie sind wie die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres, die sich Mose widersetzten. Nun, es ist wirklich so, und in Römer 1, 31, 32 sagt darüber, sie sind unbelehrbar. Ein Psychopath ist wirklich unbelehrbar. Gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig, steht Römer 1, 31, 32. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechten Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihren Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut. Wir haben das vorhin gehört, die Psychopathen in der Kirche, jetzt in den letzten 20 Jahren, es nimmt zu, sie sagen, es ist okay. Verantwortliche ganz oben, Kirchenvorsteher alle, es geht bis ganz oben rauf, da ist doch nichts dabei, Sexualität ist von Gott. Aber wie es missbraucht wird, du siehst, es ist keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Und die ganze Welt wird angesteckt durch diese Lust. Und das schreiben die auch, die sagt, wenn ein Machthaber über ein Land herrscht, der ein Psychopath ist, so kannst du schauen bis in das kleinste Dorf. Das war bei Hitler so. Das war in Kambodscha so. Wie die Kommunisten kamen und der letzte von den Roten Khmer dann an den Pranger gestellt wurde. Sie kennen keinerlei Reue. Keine Reue. Osama bin Laden. Alle diese Leute. Keinerlei Reue. Du siehst es jetzt an dem Assad in Syrien. Er ist der Nächste, der bitter enden wird. Keinerlei Reue, er lässt sein Volk umbringen. Aber ist Amerika besser? Sind die anderen besser? Ich habe gelesen, dass sie im letzten Krieg in Jugoslawien, in den 90er Jahren, hatten sie Söldner angeworben, die speziell ausgebildet waren, kein Gewissen zu haben. Und sie haben geschlachtet wie noch nie. Und solche Leute werden jetzt gesucht, gewissenlosen Mörder. Drüben in Amerika haben sie Gefängnisse aufgebaut im ganzen Land. Die haben schon einen Plan A und B, um Leute dann um 4 Uhr früh zu wecken, in Zügen dahin zu bringen. Und die Wächter von ihnen sind die größten Kriminellen. Die werden freigelassen und werden als Wächter. Sie suchen Psychopathen, die ohne mit der Wimper zu zucken, dich hinschlachten. Männer, Frauen und Kinder. Judas 17, 19 sagt, angesichts von solchen Verhalten, liebe Freunde, erinnert euch an das, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagt haben. Immer wieder wiesen sie euch darauf hin, dass am Ende der Tage Menschen auftreten werden, die über alles spotten, was heilig ist, die ihren gottlosen Begierden folgen. Und das sind auch Menschen, durch die es in der Gemeinde zu Spaltungen kommt. Sie sind ganz auf die irdische Welt ausgerichtet und den Geist Gottes haben sie nicht. Ihr Lieben, da kommt etwas auf uns zu, das so gewaltig ist, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Sprüche 11, 9 sagt, mit seinem Mund richtet ein gewissenloser Mensch seine Nächsten zugrunde, aber durch Erkenntnis werden die Gerechten befreit. Sprüche 15, 16, besser wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen. Nun, hier noch einmal zu dem, was Paulus sagt. Apostelgeschichte 24, 16. Aus diesem Grund bemühe ich mich auch darum, mich in jeder Situation so zu verhalten, dass ich vor Gott und vor den Menschen ein reines Gewissen habe. Er sagt in 1. Timotheus 1, 19 zu Timotheus, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen bereits zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihren Glauben Schiffbruch erlitten. Ich spüre gerade, dass der Geist Gottes zu mir redet. Vater im Himmel, ich möchte jetzt für die Menschen predigen, für die Menschen beten, die diese Botschaft hören. Es sind Menschen da, die ihr Gewissen befleckt haben, die Probleme haben, die nicht aufrichtig waren. Und ihr gehört Gott. Und ich möchte jetzt für euch beten. Vater im Himmel, Gib gerade jetzt durch deinen Geist der Wahrheit Gnade, dass Licht hineinkommt in ihr Gewissen, dass sie dir erlauben, die Decke wegzutun von ihrem Gewissen, wo sie stehen geblieben sind, dass du ihre Verfehlungen aufdeckst. Und bitte, wenn ihr die Botschaft hört, habt den Mut. Kommt jetzt zu Gott. Gott ist ein Gott der Liebe und er will nicht, dass jemand verloren geht. Seid nicht wie die, denen ihr Gewissen verloren gegangen ist. Denn dann seid ihr verloren. Vater, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist jetzt Gnade schenkst. Dass du hineinleuchtest durch deinen Geist. Und ihr Gewissen hineinredest, damit sie die Dinge bekennen, die nicht in Ordnung sind. Denn Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis und ich danke dir dafür, dass du es tust. Und bete einfach du jetzt mit mir, lieber Herr Jesus. Ja, es stimmt, ich habe mein Gewissen zugemacht. Ich habe es dicht gemacht. Ich habe vieles verborgen. Ich möchte dich bitten, leuchte in mein Herz hinein, leuchte in die Kammern meines Leibes durch deinen Geist. Bring alles ans Licht, was mich von dir trennt, dass ich wieder Frieden bekomme. Dass ich wieder Ruhe bekomme in meinem Herzen. Dass ich die Gewissheit habe, du liebst mich. Ich möchte mein Leben vor dir in Ordnung bringen. Du bist treu, oh Gott, und ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du mir jetzt durch diese Botschaft hilfst und durch deinen Geist, dass du gegenwärtig bist. Und dass ich alle Bosheit ablege und alle versteckten Dinge, die du hast. Ich danke dir dafür. Amen. Nun, er spricht auch in 1. Timotheus 3,9 zu den, zum Beispiel, wenn Leute zum Gebet kommen. Ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemand und untereinander nicht zerstritten sind. Und zu den Diakonen. 1. Timotheus 3,9. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Und ich denke jetzt hier, das letzte, Hebräer 13,18, das habe ich schon vor vielen Jahrzehnten immer mit meiner Frau gebetet. Weil da kamen ja auch Anklagegeister von Leuten, die gesetzlich waren. Und dann habe ich gebetet und Gott gab mir dann das, wo ich mein Gewissen Mühe hatte. Sag ich, warum kommen die, warum sagen die solche Sachen? Ich bin aufrichtig vor dir, transparent. Dann gab mir Gott diese Bibelstelle und ich möchte mit dieser Bibelstelle enden. Da heißt es nämlich, da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, betet für uns, denn ihr dürft dabei sicher sein, dass wir ein reines Gewissen haben und in jeder Hinsicht so zu leben, wünschen und versuchen, wie es gut und richtig vor Gott ist. Wenn du das betest, Herr, ich möchte vor dir ein reines Gewissen haben, ich bin überzeugt, ich will gerade den Weg gehen, dann wird der Heilige Geist dir dabei helfen, dann hilft er uns, egal wo wir durchgehen. Und Vater, ich danke dir jetzt für diese Botschaft. Herr, lass uns aufstehen. Wir kommen zu dir, Herr, und bringen dir unser Gewissen vor deinen Thron. Ja, wir brauchen ein Gewissen und wir danken dir für das Gewissen, was du uns gegeben hast, das in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist uns lehrt, ermahnt. Herr, dass wir wieder diese Ampeln erkennen, Herr, wie auf den Straßenampeln, wenn wir im Straßenverkehr sind, dass wir Rot als Rot erkennen und Orange als Orange und Grün als Grün. Ich danke dir dafür, dass du uns hier wieder völlig befreist, dass jeder deine Stimme hört im richtigen Moment, bevor er etwas Falsches tut. Und ich danke dir, dass du jetzt dein Wort segnest und dass du durch deinen Heiligen Geist ein Werk der Befreiung tust in deinem ganzen Leib, überall, wo die Botschaft gehört wird. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.